Ja, ich hoffe, ihr habt euch gut erholt, wenn ihr Ferien oder Urlaub hattet. Heute sind wir beim zweiten Thema unserer Predigtreihe, Leidenschaft. An was denkst du spontan dabei? Für wen oder was hast du Leidenschaft? Für wen oder was wärst du bereit, eine Menge zu investieren, das Äußerste zu geben? Wenn wir in den Duden nachschauen, dann lesen wir, die Wortherkunft kommt aus dem Mittellatein liden, durchmachen, leiden. Leidenschaft beschreibt eine emotionale Zuneigung, die zum Beispiel Sammler, Sportler, überhaupt Menschen mit einem Hobby antreibt. Also Leidenschaft ist ein Antrieb, der uns dazu bringt, etwas zu tun, etwas zu wollen. Leidenschaft führt deshalb auch zu Ergebnissen. Es gibt ein Sprichwort, durch Leidenschaft lebt ein Mensch, durch Vernunft existiert er bloß. Da Leidenschaft von Leiden kommt, umfasst der Antrieb eben auch eine grundsätzliche Bereitschaft, für das Geliebte Leiden in Kauf zu nehmen. Im christlichen Glauben geht es um Leidenschaft für Jesus Christus. Sie kennzeichnet Menschen, die in einer persönlichen, engen Beziehung zu Jesus Christus leben und für ihn und für das, wofür er steht, einen Feuereifer, eine Inbrunst, eine Freude, Elan, Begeisterung, Hingabe haben, besitzen und ausstrahlen. Gott ist ein Gott, der sich verschenkt. Das haben wir jetzt heute schon eindrücklich gehört. Wir sehen das an den Geschenken. Und das zweite Geschenk für unsere Glaubenskultur ist Leidenschaft. Übrigens, hier vorne sind noch super Plätze. Ihr könnt einfach hier vorne herkommen. Ihr braucht euch gar nicht scheuen. Es ist hier vorne immer ganz nett und gemütlich. Man ist ganz unabgelenkt. Schön, dass ihr da seid. Ja, aber wie entzündet sich nun eigentlich Leidenschaft in unserem Leben, speziell Leidenschaft für Jesus? Also ich persönlich, ich liebe Bibeltexte. Und wenn das mit einem Bacillus zu tun hätte, dann würde ich euch jetzt so richtig gerne anhusten und euch anstecken damit. Ich möchte euch mit hineinnehmen in einen Bibeltext, in dem erstens Jesus uns vor Augen gemalt wird, in seiner liebevollen Art, dass wir verstehen, wie Leidenschaft entsteht. Und zweitens berichtet diese Geschichte auch, wie Menschen in eine Leidenschaft finden, weil sie Jesus begegnen. Ich lese einen Text aus dem letzten Kapitel des Lukas-Evangeliums, der beschreibt nämlich, was nach der Kreuzigung Jesu geschah, und zwar die Verse 13 bis 35. Leidenschaft für Jesus. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage, nämlich am Ostersonntag, in ein Dorf. Das war von Jerusalem etwa 2 Wegstunden, na, so etwa 11 Kilometer entfernt. Dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von all diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Was bewegt dich heute Morgen? Diese Geschichte macht uns Mut, dass wir uns mitteilen, dass wir mit dem, was uns beschäftigt, nicht alleine bleiben. Hier sind zwei Menschen, die teilen miteinander, was sie beschäftigt. Und die Geschichte macht uns sogar noch mehr Mut, dass nämlich Jesus an uns interessiert ist und in unsere Gedankengänge und in das, was uns persönlich bewegt, hineinkommen möchte, uns nahe kommen möchte. Er möchte mit uns in unserem Leben unterwegs sein. Jesus ist unser unsichtbarer Begleiter. Und wir lesen hier auch im Text, in Kapitel 16, aber die Augen wurden ihnen gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Also das verstehen wir nicht so richtig, denn er sah ja immer noch genauso aus. Er hatte zwar einen neuen Körper, aber er sah ja jetzt nicht komplett anders aus plötzlich. Aber warum auch immer, hat Gott es so gefügt, dass sie ihn trotzdem nicht gleich erkannt haben. Vermutlich auch nicht nur, weil es schon dämmerte und Nacht wurde. Und ich persönlich empfinde und interpretiere es so, dass es seelsorgerlich sehr hilfreich war, dass Jesus erstmal ein Stück des Weges einige Kilometer mit ihnen ging, seelsorgerlich einmal für sie selbst. Denn dieser Entwicklungsprozess, der jetzt einsetzte über die nächsten Stunden, auf diesem Weg, die nächsten Kilometer, der war für sie langfristig am hilfreichsten. Wir wollen manchmal schnelle Ergebnisse erzielen, aber heilsame Prozesse können wir in unserem Leben nicht immer abkürzen. Und seelsorgerlich ist diese Begebenheit auch für uns heute als Leser des Lukas-Evangelium, denn wir erkennen ja die Gegenwart Gottes auch nicht immer so einfach in unserem Leben und normalerweise natürlich schon gar nicht so direkt mit offenen Augen, dass Jesus bei uns ist. Aber Jesus wird für seine Freunde und eben auch für uns erkennbar und dazu gleich noch mehr in dem Text. Und doch, was macht uns Mut? Jesus begegnet uns auch auf den Wegen und geht die Wege mit, wenn wir gerade in einer falschen Richtung unterwegs sind. Vielleicht sogar mit einer unguten inneren Haltung. Die Freunde gingen nämlich von Jerusalem weg nach Emmaus. Und ich interpretiere das in dem Fall eben nicht nur einfach als Ortsangaben, sondern in Jerusalem waren die anderen Freunde von Jesus. Da war die christliche Gemeinschaft, die Jesus ins Leben gerufen hatte. Und zwar damit sie sich gegenseitig sozusagen wärmen sollten, ermutigen sollten. Aber diese Freunde gehen hier gefangen von ihren Enttäuschungen vom Ort ihrer Berufung und des Segens weg. Wenn wir zulassen, dass Enttäuschungen und zerplatzte Hoffnungen zu viel Macht in unserem Leben bekommen oder wir zu stark auf die Probleme konzentriert sind, dann können wir auch Gefahr laufen, von der Kraft der Gemeinschaft abgeschnitten zu werden, uns selbst abzuschneiden. Aber Jesus gesellt sich in seiner Liebe zu uns und eben auch zu diesen Freunden. Jesus möchte uns zur Umkehr bewegen, wenn wir in einer falschen Richtung unterwegs sind. Wir lesen weiter. Er sprach zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Also das heißt, Jesus möchte wissen, was uns auf dem Herzen liegt. Er möchte unsere Interpretation, unsere Wahrnehmung kennenlernen. Jesus spricht hier seine Freunde an. Und ich bin sicher, er möchte auch dich und mich heute Morgen ansprechen. Er möchte uns überhaupt jeden Tag mitten in unserem Alltag ansprechen. Und Jesus stellt Fragen. Und ich denke, er stellt immer wieder auch Anfragen an uns. Ihn bewegt unser Leben. Er interessiert sich für dich. Wir lesen in Vers 17, da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und Jesus sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Obersten zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Aber wir hofften, er sei es, der Israel erlösen würde. Die Geschichte zeigt uns, wie sie Jesus ihr Herz ausschütten. Und das ist gut, wenn wir unseren Schmerz, unser Herz Gott hinwerfen. Sie haben enttäuschte Hoffnungen. Kann es sein, dass wir manchmal auch enttäuscht sind, weil unsere Perspektive zu klein ist? Sie hatten eine politische, eine militärische Befreiung ihres Volkes erwartet von dem Erlöser, von Jesus, den sie ja als Erlöser wahrnahmen. Also die Befreiung von menschlichen Feinden. Und sie sahen gar nicht die noch nötigere, die noch umfassendere Befreiung, die Jesus tatsächlich vollbracht hat, als er am Kreuz für die Schuld der Menschen starb und damit die Macht des Todes für immer zerbrochen hat in unserem Leben. Dass für uns der Tod nur noch ein Durchgang zum Leben werden kann. Und sie sagen ihm weiter: Über alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch wir haben heute erschreckt, auch haben uns heute einige Frauen erschreckt aus unserer Mitte, die sind früh beim Grab gewesen, haben seinen Leib aber nicht gefunden. Kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen und sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn fanden sie nicht. Und wir merken hier, das leere Grab, Also irgendwelche Zeichen, selbst Zeichen und Wunder können uns am Ende nicht überzeugen, können keinen Glauben wecken, selbst wenn sie sensationell sind. Langhaltig glauben werden wir nur, wenn wir eine persönliche Auferstehung, eine persönliche Begegnung mit dem Auferstandenen haben, wenn wir ihm und seinem Wort aktuell begegnen. Und Jesus sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht Christus dies alles erleiden, um in seine Herrlichkeit einzugehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Jesus und die Liebe Gottes, das ist der rote Faden durch das ganze Alte Testament hindurch bis ins Neue. Und Jesus Christus als Erlöser ist das Thema jeden biblischen Buches. Und das Alte Testament ist schon die Vorschattung der Erlösung, die uns im Neuen Testament berichtet wird. Jesus zieht sich durch die gesamte Bibel. Und so schließt er ihnen die Bibel, sein Wort auf, die Schriften, die sie damals eben hatten. Und sie kam nahe in das Dorf, wo sie hinging, und er stellte sich, als wolle er vorübergehen. Das ist so typisch an Jesus, der drängt sich nicht auf. Er wird sich auch dir nicht aufdrängen. Liebe lässt Freiheit. Jesus wartet auf unsere Reaktion. Wie ist das eigentlich bei uns? Lassen wir Jesus vorüberziehen oder laden wir ihn bewusst ein? Wie viel Platz hast du in deinem Leben, in deinem Alltag für Jesus Christus? Und wir lesen, sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. In modernen Übersetzungen heißt es, sie baten ihn, inständig zu bleiben. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Ist das nicht mutmachend, wenn wir eine Sehnsucht haben, Jesus zu begegnen, Gott zu begegnen und ihn bitten? Dann wird er sich einladen lassen in unser Leben, in die Bereiche in unserem Leben, die wir vielleicht noch verschlossen halten. Heute ist Gelegenheit, ihm Platz zu geben, neu Platz zu machen in unserem Leben. Öffnen wir uns unseren Lebensraum für ihn. Und dann heißt es in Vers 30, und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und dieses Wort erkennen heißt vom Hebräischen nicht einfach nur ein vernunftmäßiges Erkennen, sondern es geht hier um einen Beziehungsbegriff. Es geht um ein ganz tiefes, ganzheitliches Erkennen, ein sich vertraut werden. Dieser Begriff beschreibt eine Vollständigkeit, eine Intimität. Der Text bezeugt, dass sich in dieser Mahlgemeinschaft, in der Tischgemeinschaft, in dieser Vertrautheit Nähe auf wundersame Weise ereignet. Das Brotbrechen hatte Jesus ihnen als Zeichen hinterlassen. Er hat sein Leben für seine Freunde und auch für uns gegeben, hingegeben. So wie man Brot bricht und verteilt, gibt Jesus uns Anteil an der Fülle seines Lebens. Und er hat gesagt: Ich bin das Brot des Lebens. Und wer mir nachfolgt, der wird nicht mehr Hunger leiden. Deshalb feiern wir hier in der Gemeinde jeden Sonntag Abendmahl, wie alle Christen auf der Welt. Immer am ersten Sonntag im Monat feiern wir Abendmahl in Gruppen. Und an allen anderen Sonntagen steht hier Abendmahl, aber das wird bestimmt noch gleich geholt. Also da haben wir Traubensaft und Brot und man kann einfach individuell nach vorne kommen in der Lobpreiszeit nach der Predigt und alleine für sich oder mit anderen einfach kommen und Abendmahl nehmen. Einfach empfangen, was Jesus uns als Zeichen seiner Gemeinschaft geschenkt hat. Das ist eine Form der Begegnung, die Jesus uns gibt. Dass wir im Vertrauen glauben, dass wir, indem wir sein Geschenk, nämlich Brot als Zeichen und Traubensaft als Zeichen nehmen, in uns aufnehmen, verstoffwechseln, dass wir ihn, Gemeinschaft mit ihm, aufsaugen und nehmen und es eine Lebenskraft für uns wird. Und sie sprachen zueinander, und das steht in Vers 32, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete? Denn nach dem Brotbrechen war er plötzlich verschwunden, aber der Offenbarungsmoment reichte aus. Es war gar nicht wichtig, dass sie ihn noch weiter mit ihren Augen sehen können, und das können wir ja heute auch nicht, sondern sie hatten ihn nun in ihrem Herzen. Es ist wichtig, dass wir Jesus in unser Herz aufnehmen. Und sie haben gespürt, schon auf dem Weg, indem er mit ihnen geredet hat, es brannte ihr Herz. Das, was so enttäuscht und frustriert war, das fing plötzlich an, wieder Leben zu bekommen, zu glühen, zu brennen. Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete? Ein brennendes Herz, Feuereifer, Leidenschaft. Und das merken wir dann auch, denn es heißt, und sofort, so heißt es in modernen Übersetzungen, ohne Zeit zu verlieren, liefen sie zurück nach Jerusalem. Und sie standen auf zur selben Stunde und kehrten zurück nach Jerusalem. Also wir merken, die haben richtig Feuer unterm Hintern. Ich meine, es war inzwischen Nacht geworden. Aber Leidenschaft macht Beine. Und überwindet Unbequemlichkeit und alle sachlichen Argumente. Ich meine ganz ehrlich, die waren 11 Kilometer zu Fuß nach Emmaus gegangen. Und es war Nacht geworden. Ich meine, die waren kaputt und erschöpft und hatten Schlaf nötig. Aber plötzlich brennt so ihr Herz, ist da so eine neue Leidenschaft, dass sie gar nicht warten wollen bis zum nächsten Morgen. Ich meine, man könnte auch sagen, meine Güte, ruht euch erstmal aus, die anderen in Jerusalem schlafen auch. Also das sind doch vernünftige Argumente, sich jetzt erstmal hinzulegen, runterzukochen, morgen ist ein neuer Tag, kann man alles verschieben, warum denn so eilig? Aber diese Leidenschaft ist einfach so stark, dass es diese vernünftigen Argumente überwindet und sie laufen los. Ihre Müdigkeit scheint so ein Stück weit wie vergessen zu sein. Diese Leidenschaft ist viel stärker. Und wir merken, Leidenschaft für Jesus zieht in christliche Gemeinschaft, in der sich Jesus ja verkörpern will. Neu entzündet lassen sie sich einfach von nichts abhalten und aufhalten, wieder an den Ort ihrer Berufung, an den Ort des Segens zu gehen. Und sie laufen los. Und es heißt weiter, und sie fanden die 11 versammelt und die, die bei ihnen waren, offensichtlich schliefen die auch nicht, die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschien. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Und als sie davon redeten, also Jesus so in die Mitte holten und sich miteinander austauschten und sich so gegenseitig entfachten, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach. Also wenn wir Beine bekommen, weil Gottes Wort eine neue Leidenschaft in uns entzündet. Wenn wir anfangen, von dem zu erzählen, wie Jesus uns nahe kommt und beschenkt hat, dann dürfen wir sicher sein, er tritt als Auferstandener selbst mitten in die Situation. Er ist dabei. Und er ist in besonderer Weise dabei, wenn Christen zusammenkommen, so wie jetzt an unserem Sonntagmorgen. Als Jesus sich unterwegs zu den beiden Freunden gesellte, waren sie offensichtlich von Gott gehindert, ihn gleich zu erkennen. Und sie erkennen ihn dann am Brotbrechen und Austeilen, dieser so typischen Geste des Dienens, des Austeilens. Und ich denke, Lukas hat die Begebenheit so ausführlich berichtet, um uns heute Mut zu machen. Denn auch wenn wir heute nicht mehr die Gelegenheit haben, Jesus so leibhaftig mit unseren Augen zu sehen, können wir ihm nämlich in seinem Wort in der Bibel begegnen. Und zwar beim aktuellen Lesen des Wortes Gottes. Leidenschaft kommt nicht aus der Konserve, sondern aus dem aktuellen Erleben oder der aktuellen Begegnung, aus der Begegnung mit dem Wort Jesu. Und indem wir im Neuen Testament von Jesus leben, lesen, aktuell lesen, seine Botschaft in unseren Gedanken bewegen, Gottes Wort in der Bibel in unseren Gedanken bewegen und in unser Herz dringen lassen, wird geistliche Blindheit überwunden. Und wir sehen plötzlich, so wie Gott sieht. Wir können ihn sehen in unserem Leben, in unseren Alltagssituationen. Wir sehen, wer er ist und was er für uns getan hat. Und daraus entsteht eine Leidenschaft. Im griechischen Text im Neuen Testament gibt es zwei verschiedene Begriffe für Wort. Einmal der Begriff Logos, das ist das offenbar gewordene, letztgültige Wort Gottes, nämlich Jesus selbst, wird so im Johannesbericht bezeichnet. Jesus ist Gottes Wort an uns. Das, was Gott uns zu sagen hat, das sagt er uns in Jesus und mit der Botschaft über Jesus. Das hat Jesus uns vorgelebt. Und dann gibt es aber auch den Begriff für Wort, der heißt Rhema. Und das ist das aktuelle Wort, das uns ganz neu, aktuell in unseren Situationen anspricht. Deshalb heißt es im Römerbrief Kapitel 10, Vers 17, Glaube kommt aus dem Wort, dem Rhema Christi, also dem aktuellen Wort. Also es nützt mir nichts, dass ich mit 13 schon mal die Bibel durchgelesen habe oder mit 20 oder 35 oder dass ich vor einem Jahr hin und wieder reingeguckt habe. Also aus dem aktuellen Wort wächst mein Glaube und aus diesem aktuellen Wort, das mich trifft, eine Leidenschaft. Für unsere persönlichen Situationen brannte nicht unser Herz in uns, werden wir da feststellen. Und wir haben ja so ein Vorrecht, wir haben die Bibel heute zugänglich als Buch. Wir können sie als Hörbuch hören. Wir können uns eine Bibel-App aufs Handy laden. Also wir haben alle Möglichkeiten, die die Freunde damals ja so noch gar nicht hatten. Und wisst ihr, ich lese die Bibel schon mein Leben lang, immer wieder, täglich, Abschnitte, mal von vorn bis hinten, dann wieder andere größere Passagen. Und ich mache das doch nicht, weil ich irgendwie an Gedächtnisschwund leide. Das ist nicht das Argument, sondern ich mache das, weil ich Gottes Wort für wahr halte. Und darin steht, dass aus dem aktuellen Wort Gottes, das Wort Gottes, was ich aktuell zu mir sprechen lasse, mein Glaube entzündet wird und daraus eine Leidenschaft erwächst. Ich kann gar nicht darauf verzichten, mich von Gottes Wort zu ernähren, es auf mich wirken zu lassen, weil echter Glaube einfach nicht auf Leidenschaft verzichten kann und will. Ein brennendes Herz, ein brennendes Glaubensleben, das gewinnen wir aus dieser aktuellen Begegnung mit Jesus Christus und seinem Wort, das uns neu lebendig wird. Leidenschaftslose Christen haben noch nie irgendwo ein Feuer für Jesus entzündet. Aber die ersten Christen, die haben nicht aus der Konserve gelebt, sondern aus der aktuellen Begegnung. Und die haben die gute Nachricht wie ein Lauffeuer in die ganze Welt gebracht, auf erstaunliche Weise. Und wisst ihr, manchmal reicht ja schon so ein Happen von Gottes Wort, um ein kleines Feuer in uns anzuzünden. Mir ging es Anfang der Woche so, ich war im Urlaub und immer wenn ich zurückkomme, passiert es mir leicht, dass ich doch lieber noch gerne im Urlaub werde, obwohl ich sehr gerne arbeite und meinen Job gerne mache. Aber irgendwie, wenn ich dann so denke, was so die ganzen Wochen noch ansteht und was anzupacken ist, ja, dann brauche ich irgendwie eine gute Einstellung. Und dann habe ich mir einfach meine Bibel geschnappt und habe mir einfach einen Dankpsalm vorgeknöpft. Und dann habe ich da gelesen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und jubeln und fröhlich sein. Und wisst ihr, das ist dann wie so eine Motivationsspritze. Ja, dieser Tag und auch dein Tag morgen, wenn du in deinen Alltag startest, das ist der Tag, den Gott gemacht hat. Er hat Wunderbares für dich vorbereitet. Er ist dabei. Dies ist der Tag, den Gott gemacht hat. Und das hat mich einfach super motiviert. Und es hat mich motiviert, den Alltag zu gestalten, für meinen Jesus das Beste zu geben. Wir brauchen immer wieder diese Motivationsspritze. Und das Schöne ist ja, wenn wir dankbar über Gottes Wort werden, dann haben wir ja das gute Laune-Paket immer gleich noch inklusive. Ich meine, wie kann man, wenn man dankbar ist, schlechte Laune haben? Also, das ist so ein Geschenk, das, was uns aus Gottes Wort erwächst. Sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete. Und ohne Zeit zu verlieren, liefen sie sofort zurück. Ich möchte, dass wir in die neue Woche bewusst mitnehmen, Jesus ist unser unsichtbarer Begleiter. Und in dem aktuellen Lesen, Hören des Wortes Gottes begegnet uns Jesus. Durch die Bibel, durch einzelne Worte, die ihr euch hoffentlich gönnt, wird er zu euch sprechen und ein Feuer in eurem Leben entzünden. Er wird sein Wort lebendig machen für euren Alltag. Leidenschaft entzündet sich an der Begegnung mit dem aktuellen Wort Gottes. in dem Jesus selbst präsent ist. Leidenschaft zieht in christliche Gemeinschaft, weil christliche Gemeinschaft der Leib Christi ist. Leidenschaft überwindet Widerstände und bringt uns in Bewegung, um die hingebende Liebe Jesu in die Welt zu bringen. Wisst ihr, oft sind wir doch zu bestimmten Dingen einfach zu träge und bequem. Und da müssen wir so unseren inneren Schweinehund überwinden. Und ich finde, das geht so gut, wenn Jesus uns zum Brennen bringt. Noch eine Begebenheit aus meiner letzten Woche. Also letzte Woche waren ja Ferien und da war mal am Mittwochabend hier gar nichts los. Also keine Veranstaltung. Das heißt, mein 8-Stunden-Tag war schon um 4:30 zu Ende. Ich bin dann noch in die Flüchtlingsunterkunft, weil wir da ein Spieleangebot für Kinder haben. Und ich hatte so die Aussicht, so ab 6:30 zu Hause auf der Couch zu sitzen. Feierabend, irgendwie schönes Gefühl. Fast wie Urlaub. Und dann haben wir da mit den Kindern gespielt und viele Kinder kennen wir auch schon. Und ein Mädchen hat dann, als wir aufgeräumt haben und wir fertig waren, hat mich eingeladen zu seiner Familie, dass ich noch zum Abendessen komme. Und ich war natürlich irgendwie etwas verblüfft und überhaupt jetzt irgendwo plötzlich mitzukommen. Und habe ich so gesagt, können wir ja nächste Woche vielleicht. Und dann kam sie aber mit ihrem Vater an und wir konnten uns eigentlich gar nicht so richtig verständigen, aber sie ist schon in der Vorschule und spricht richtig gut Deutsch. Und dann musste ich mich ja entscheiden. Und ganz ehrlich, ich habe mich nicht für diese Einladung entschieden aus Höflichkeit. Ich habe mich dafür nicht entschieden, weil ich mich nicht etwa abgrenzen könnte, sondern ich habe mich entschieden, weil in meinem Herzen etwas brannte. In dem Moment dachte ich, hey, was für eine tolle Gelegenheit, hier ist keine Veranstaltung mehr, ich habe Zeit, ich kann jetzt einfach mitgehen. Das ist ja wie von Gott so ein Geschenk. Und da ist eine Familie, die ich vielleicht überhaupt noch gar nicht richtig kenne, aber Gott liebt diese Menschen und ich möchte diese Menschen wertschätzen, dass sie mich jetzt hier einfach einladen wollen oder zumindest die Tochter mich eingeladen hat und die Familie damit einverstanden ist und mich jetzt einlädt. Und dann ist es doch ganz egal, dass ich vielleicht auch Feierabend haben könnte. Und ich meine, mir war schon in dem Moment klar, dass so eine Einladung Stunden dauern kann, weil das einfach in einer anderen Kultur Gastfreundschaft nochmal etwas ganz anderes ist. Und die haben sich dann eine Mühe gegeben, was sie aufgefahren haben. Und wir konnten uns immer nur über die kleine Tochter unterhalten, eine sehr nette syrische Familie. Und ich habe gegessen, bis ich fast geplatzt bin. Und es war einfach ein nettes, näheres Kennenlernen. Ich kenne sie schon ein bisschen vom Sehen und die Tochter sowieso vom Spielen. Und ich hatte sie auch zum letzten Verschenkesonntag eingeladen. Und sie waren hier bei unserem Flohmarkt. Und das Mädchen hat dann, bevor ich ging, den Kalender von der Wand geholt und mich gebeten, dass ich einkreise, wann der nächste Verschenksonntag ist, nämlich am 20. November hier, damit sie das auch nicht vergessen, wiederzukommen. Und die ganze Familie weiß jetzt, das Rot umrandete. Ne? Das ist der Tag, an dem es hier Flohmarkt und sie können wiederkommen, wir werden uns wiedersehen. Es war einfach eine ganz schöne Zeit. Aber ich musste ein Stück weit meine Planung umwerfen, mich ein Stück weit einstellen, ein Stück Unbequemlichkeit überwinden. Aber ich glaube, wenn Jesus Christus uns entzündet, dann haben wir einen anderen Blick für Situationen, einen anderen Blick für andere Menschen. Dann ist in uns eine Leidenschaft, die einfach nur von ihm, aus seinem Wort kommt. Heute sind wir eingeladen, Abendmahl zu feiern, wenn gleich Lobpreiszeit ist und wir Gott mit Liedern und Gebeten preisen. Einladung zur Begegnung mit Jesus im Abendmahl. Wie in dieser Geschichte. Und es geschah, als Jesus mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Und dabei wurden ihnen ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und in diesem Geheimnis des Abendmahls geschieht etwas an Nähe und Begegnung, was wir uns nicht rauben sollten. Also herzliche Einladung fürs Abendmahl. Ich möchte mit uns jetzt noch abschließend beten. Jesus Christus, danke für deine unerwarteten, gnädigen Begegnungen in unserem Alltag. Danke für die Bibel, für dein Wort, in dem wir dich antreffen, dass du für uns lebendig machst und das uns Beine macht. Danke für deine Hilfe, umzukehren von falschen Haltungen und Richtungen. Danke für christliche Gemeinschaft, in der du erlebbar bist. Danke für die Mahlgemeinschaft mit dir, die Teilhabe am Abendmahl. für Traubensaft und Brot, aus dem uns neue Kraft kommt im Vertrauen auf das Geschenk, was du uns damit machst. Danke, dass du uns Anteil gibst an deiner Leidenschaft. Zu lieben, Menschen zu dienen und deine Welt mitzugestalten. Danke, Jesus Christus. Amen.